Unternehmensstrategen, also es gab sowas noch nicht als Thema damals. Also nicht so als Aus also es gab auch das PR noch nicht als Produkt quasi. Und ich denke, er hätte sich nicht als Produkt bezeichnet, sondern mehr eben als für ihn als Kunst, was für ihn der erweiterte Kunstbegriff eben dargestellt hätte, eben als einen Komplex eher.
Ist es denn legitim, dass man das auch umgekehrt liest? Also, dass PA diesen erweiterten Kunstbegriff ziemlich ideal erfüllt?
Ja, also das, genau, das habe ich vergessen, danke, dass du das sagst. Wichtig ist echt die Schlüsse, die man daraus zieht, weil ich denke, dass genau eben die Wirtschaft seine Technik genutzt hat. Also wirklich diese Strategien teilweise, die er durch Aktionen, die Aufsehen erregen, durch diese Kombination der verschiedenen Aspekte, dass er damit was geschaffen hat, was heute wirtschaftlich auch genutzt wird. Ob sie sich jetzt explizit nach Beuys orientieren oder ob das was war, was eventuell auch in der Luft lag, das kann ich nicht im Nachhinein beurteilen.
Also ich hätte schon noch eine Frage. Also das klingt wirklich sehr plausibel und ich bin auch mit dieser Beschreibung einverstanden. Künstler als Kleinunternehmer sozusagen. Und, im Grunde die gleiche Methodik benutzt wie auch generell die Unternehmer. Aber inwieweit ist es spezifisch für Beuys? Die Frage stelle ich mir. Weil dieser Übergang zur Situation des Kleinunternehmens, dieser Übergang finden wir schon im 19. Jahrhundert praktisch in Bezug auf literarischen Markt und in Bezug auf Künstlermarkt, also etwas später. Und es gibt ja ziemlich viele inzwischen soziologische Untersuchungen zu diesem Thema. Am Beispiel Frankreich, am Beispiel Paris in erster Linie. Und wenn man sie liest, dann kann man die gleichen Figuren nachzeichnen. Ja? Also der Baudelaire, ja nicht wahr, der mit seinem Hamster sozusagen zu einer gewissen Zeit auf der goldenen Kette, ja nicht wahr, spazieren gegangen ist und zu der bestimmten Zeit bestimmte Bordelle besucht hat, zu einer bestimmten Zeit mit schwarzen Freunden sozusagen aufgetaucht ist und dann in abgetragenen Kleider sozusagen bei allen Mitgliedern der Académie Française sozusagen Besuch abstattet und so weiter. Also diese ganze Aktionen und diese Imageschaffung plus großspurige Manifeste plus unglaubliche geistesgeschichtliche Ansprüche, plus Verstöße gegen sozusagen die guten Sitten, ja, bei Flaubert, bei Baudelaire, Prozesse, ja, und so weiter. Das sind alles Geschichten, die wir eigentlich ganz gut kennen, ja, auch die Schlägereien, ja, nicht wahr, bei der Eröffnung von Salon des Pardons in Paris. Und solche Aktionen zum Beispiel, wie Beuys gemacht hat, haben auch die Dadaisten in Berlin gemacht. Noch 20 Jahre. Fluxus war die Wiederbelebung dieser Art Performances. So fragt man sich, inwieweit diese unternehmerische Aktivität von Beuys spezifisch war. Also man fragt sich wirklich, also es ist schon richtig, dass Sie unsere Aufmerksamkeit auf diese unternehmerische, sozusagen kommerzielle Seite der künstlerischen Praxis fokussiert haben. Aber ich frage mich tatsächlich, was ist das Spezifische in der unternehmerischen Praxis von Beuys? Ja, man kann ja sagen, dass es gibt sozusagen innovative Unternehmen, es gibt nicht so innovative Unternehmen. Wir haben so eher ein Gefühl, es ist ein innovatives Unternehmen. gewesen. Ja. Die Tatsache, dass es ein Unternehmen war, ist an sich, denke ich, nicht innovativ. Ich denke, dass die Hauptstrategien sind auch gut bekannt. Also frage ich mich, was unter dieser Perspektive man als spezifische innovative Leistung von Boos interpretieren könnte. Was ist sozusagen unternehmerische Erfindung, sagen wir, also wenn es überhaupt eine gibt?
Also ich finde eigentlich, was bei ihm eigentlich der Fall ist, ist, dass es wirklich eins ist. Also zwischen, also man kann nicht irgendwie sagen, also Boos hat irgendwie sein Produkt, der weiblichen Kunst betrifft, und hat unternehmerische Strategien angewendet, um das zu verkaufen, sondern dass es eins ist mit seiner Person quasi. Dass er das, sein System durch dieses System erklärt. Also das heißt, er selber wird quasi zum erweiterten Kunstbegriff, um ihn zu erklären. Das heißt, was Boos jetzt an Manifesten geschrieben hat, das kann man gut lesen, aber man kann eben auch an allen anderen Punkten ansetzen, um sich seiner Idee zu nähern. Das, denke ich, ist das Wichtige, dass das System deswegen zusammenhält, weil es in ihm ist. Und klar kann man das mit jeder anderen Idee machen, aber es wäre was anderes.
Das wäre nicht, ja, das ist zum Teil richtig. Man kann sagen, dass sozusagen der Kommunismus von Picasso zu Picasso nicht so genau passt. Ja. Man hat sozusagen einen gewissen Bruch. Und zwar, Picasso hat ja mehrmals allen versichert, dass er nur deswegen Mitglied der Kommunistischen Partei ist, weil er einfach will, dass auch die Leute, die keinen Sinn für Kunst haben und so weiter, aber eben politisch engagiert sind, seinen Namen auch hören. Ja. Und dass man sozusagen durch die Mitgliedschaft der Kommunistischen Partei so einen Bekanntschaftsgrad bekommt, dass man als Künstler niemals träumen kann, und das ist gut fürs Geschäft. Also darüber hat Picasso übrigens auch geschrieben. Allerdings kann man wirklich sagen, dass zwischen seiner Kunst und zwischen seinem kommunistischen Engagement ein gewisser Bruch besteht. Und man kann sicherlich argumentieren, dass bei Boos das nicht der Fall ist. Also im Sinne dieser Einfall. Also wenn man zum Beispiel Boos vergleicht mit Malevich, Rodchenko, Mondrian vielleicht, aber auf jeden Fall einige Figuren des Bauhauses, wie etwa Miss van der Rohe, dann merkt man auch, dass da ziemliche Einheit besteht zwischen einer bestimmten Ideologie, einer bestimmten Programmatik, einer bestimmten ökonomischen Praxis, einer bestimmten PR-Aktivität und auch einem bestimmten künstlerischen Denken. Vielleicht hat das Boos tatsächlich perfektioniert. Aber ich würde einen folgenden Vorschlag machen, vielleicht in eine bestimmte Richtung gehen. Nämlich, ich denke, Sie haben in dieser Aufzählung dieser Image-Komponenten, eine Komponente ist nicht aufgezeichnet, die allerdings in Ihrer Präsentation immer wieder aufgetaucht hat, vor allem am Anfang. Und das ist die Figur des Charlatans. Und ich denke, dass es bei Boos interessant war, und das würde ich als innovativ sehen, dass er sich eigentlich als Charlatan inszeniert hat in erster Linie. Weil alle seine auch ganz seriöse, ganz ernsthafte Verlautbarungen klingen irgendwie programmatisch charlatanhaft. Ja, die sind immer alles so vorgetragen, dass man dem eigentlich nicht glauben kann. Wenn man seine Videos sieht, also wenn dieser stundenlange Auftritt mit einem völlig unbeweglichen Gesicht, ja, mit so starrten Augen, absolut in sich kreienden, unverständlichen Argumentation, die immer wieder irgendwie abgleitet, irgendwo sich verliert, dann beginnt er wieder einmal und so. Das macht keinen überzeugenden Eindruck. Und gleichzeitig, nachdem er das alles durchgezogen hat, also so eine politische Rede, beginnt er sich zu bekleckern oder jemanden Füße zu waschen oder erscheint gleichzeitig in einem Pelzmantel, ja, nicht wahr? Und dann beginnt er über die sozialistische Ordnung zu sprechen, was zum Pelzmantel eigentlich nicht passt, und Pelzmantel passt auch zum Kommunismus nicht besonders. Bei ihm ist es immer so ein Hinweis darauf, vorhanden in der Aktion selbst, nicht nur in der Pressereaktion, dass das alles eine billige, laienhafte, nicht gelungene, scharlatanenhafte Inszenierung ist. Das ist von ihm intensivierter Eindruck, würde ich sagen.
Meinst du das echt?
Ja, absolut, hundertprozentig.
Ich habe das echt mal dieses Dokumentarvideo, das wollte ich einfach auch zeigen, aber normalerweise sind mir die Mediathek eine völlig unbrauchbare Kopie gegeben. Da steht dann wirklich so völlig unbeeindruckend da und erzählt halt da so. Oder auch wenn er Englisch redet, ist er immer ziemlich. Und ich dachte, naja, er kann es halt nicht besser.
Nein, aber sehen Sie, da ist immer ein Moment der Selbstdekonstruktion, der Selbstentlarvung, der Selbst, sozusagen, Ironisierung. Und in diesem Sinne denke ich, dass Beuys ein extrem und vielleicht der affirmativste Künstler ist des 20. Jahrhunderts. Weil er im Grunde ständig, und ich denke, das ist sozusagen letztendlich das Rätsel seiner, oder die Lösung des Rätsels seines Punktkunsterfolgs, weil er die Meinung und den Eindruck bestätigt hat, der größere Massen des heutigen Publikums eigentlich vor modernen Künstler haben. Ich glaube, die Bevölkerung im Ganzen denkt, dass moderner Künstler ein Scharlatan ist. Ja, das ist eine allgemeine Meinung, die nur in sehr kleinen Kreisen nicht geteilt wird. Es gibt sozusagen einen zahlenmäßig kleinen Kreis von Kunstkritikern, Museumsleuten, Künstlern, Universitätsprofessoren, die denken, Kunst ist etwas Ernsthaftes, etwas, womit man sich ernsthaft auseinandersetzt und so. Und das überhaupt etwas aussagen soll. Die Menschen von Straße denken nicht so. Denn es gibt ein klares Bild, das sich relativ schnell, schon um die Jahrhundertwende, schon 10, 20 Jahre etabliert hat, dass der moderne Künstler ist ein Scharlatan, das einfach die gesellschaftlichen Verhältnisse und die Marotten des Marktes ausnutzt, um get everything out of nothing. Ja? Und übrigens, sozusagen nur die Intelligenz oder die gebildete Schicht oder kulturelle Schicht werden von solchen Aktionen von Beuys schockiert. Also so wie der Brief dieser Professoren. Aber das allgemeine Publikum hat es geliebt. Weil es ist genau das, was sie eigentlich die ganze Zeit erwartet haben. Ich habe übrigens mehrmals beobachtet, wie die Leute sozusagen nicht aus dem spezifisch künstlerisch und aktuellen Milieu, auf die radikale moderne Kunst reagieren. Man kommt ja, also die kommen in einer Ausstellung und sehen so eine Masse von Müll und so weiter. Das war eine Ausstellung im Kunstverein in Köln, wo so eine Häufchen von Müll, ja, so ausgestellt worden, was sonst nicht. Und das Publikum sozusagen, vor allem die Sponsoren des Kunstvereins waren ein bisschen so konsterniert. Aber das breite Publikum sagt, ja, das ist, womit der heutige Künstler sein Geld verdient. Ja. Das ist der Müll. Ja. Und also sie waren ganz einverstanden, völlig verständlich, und sie haben gesagt, ja, die Menschen müssen auch ihr Geld machen. Ja, so wirklich. Und wenn man generell schaut, welche Künstler sich wirklich etabliert haben, im gesellschaftlichen Bewusstsein. Das ist zunächst einmal Salvador Dalí. Und ich denke, Salvador Dalí ist ein Vorbild für Beuys gewesen, ja auch für Andy Warhol. Überhaupt, für die ganze Generation. Der Fluxus, das ist eine bekannte historische Tatsache. Obwohl seine Kunst vielleicht andere war, sein gesellschaftliches Benehmen war vorbildlich für die ganze Generation. Und er hat sich ganz dezidiert und bewusst als Charlatan etabliert in der öffentlichen Meinung. Und war tatsächlich der Einzige, von dem alle wussten, wer ist. Genauso wie in Deutschland oder generell in Europa von Beuys. Ja, alle mehr oder weniger wissen. Und genauso nach diesen Merkmalen, als dieser mit der Schnurrbart, ja, und so. Und das wussten alle. Also alle wissen, wer da liest. Ich habe einmal zweimal sogar in meiner Rektorfunktion in Wien so ein Bürgerfunk gemacht. Das heißt, in Hauptzeit im österreichischen Rundfunk saß und auf die Frage der Öffentlichkeit, der österreichischen Rundfunk reagiert. Lange, also anderthalb Stunden, ja, das ist schon eine relativ lange Zeit. Also viele Leute haben angerufen und mich gefragt, was ich von der Kunst halte. Ich weiß nicht, ob sie erzählt haben, aber das war das ganze Leben. Also von den Künstlern, ich wurde immer wieder über die Künstler gefragt, waren nur zwei Namen da, das war Beuys und Dalí, sonst keine Ahnung. Ansonsten waren immer die Fragen, zum Beispiel, eine war Krankenschwester, einer war Fotograf und so. Die Leute haben gefragt, sehen Sie, ich mache auch Kunst. Zum Beispiel die Krankenschwester hat gesagt, sehen Sie, ich male so viel und zeichne und mache Ausstellungen im Krankenhaus für die Patienten. Und Patienten freuen sich sehr, ihnen geht's gut, aber ich frage mich immer, ist das, was ich mache, Kunst oder nicht Kunst? Und der Gedanke quält mich. Und auf der einen Seite ist es Kunst, weil ich zeichne und male. Und wie gesagt, die Ärzte und die Patienten sind glücklich darüber. Aber auf der anderen Seite, also die Familie auch, ist gut akzeptiert. Aber ich traue mir nicht zu, in die Galerie zu gehen, ins Museum, jemand anderen zu zeigen, weil ich denke, vielleicht ist es doch nicht Kunst. Ja. Und da war auch so ein Fotograf, der sonst fotografiert hat, aber auch gemalt hat. Und wie er sagt, im Stil von Balzius. Was es sein könnte, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wahrscheinlich etwas so Hocherotisches und gleichzeitig Akademisches. Aber traut sich nicht auch zu, ja, jemanden zu zeigen, auch nur einen kleinen Freundkreis. Und, so. Und das war interessant. Einfach die Spannung. Ja, ich habe zweimal das gemacht, also insgesamt 3 Stunden. Habe jeweils mehr als 20 Anrufe bekommen. Und die gingen immer in diese zwei Richtungen. Entweder war eine extrem öffentliche Figur angesprochen, wie Beuys oder Dalí. Also jemand, der wirklich sozusagen den öffentlichen Raum besetzt. Oder eine rein private, familiäre Erfahrung. Ja, etwas, was absolut mit eigenem Leben zu tun hat und nichts dazwischen. Alles dazwischen wird nicht wahrgenommen. Also ich würde sagen, dass für die große Masse Kunst ist entweder, was ich für meine Patienten mache, oder der Leben Beuys. Also entweder was in der Zeitung vorkommt. Zum Beispiel Damien Hirst, das ist der Dritte, den die Leute wirklich kennen, weil er auch diese Tiere aufschneidet. Ja, und auch als Charlatan im Grunde gilt und sich selbst als Charlatan auch in Ende präsentiert. Also entweder ein öffentlicher Clown und Charlatan oder ein so ängstlicher privater Mensch, der sozusagen das nicht traut und nicht weiß, was er anfangen soll. Ich glaube, das, was wir Kunst nennen, existiert im breiten öffentlichen Bewusstsein auch nicht. hatte ich zumindest den Eindruck. Also diese ganze Masse, die dazwischen liegt, ja, die sozusagen halb öffentlich, halb privat ist, ja, irgendwie, ja, und sozusagen so eine in der Mitte, ja, Kunst in der Mitte. Und in diesem Sinne ist für mich wohl sicherlich interessanter Fall, also ich würde sagen, eine Strategie von jemandem bezeichnen, der absolut bereit ist, konsequent bereit ist, also das ist ein Aspekt, ja, das ist ein wichtiger Aspekt, diesem öffentlichen, fast unbewussten Image des modernen Künstlers zu entsprechen. Also er bereit im Grunde, und das ist, wenn man will, sogar etwas Christliches, ja, so in dieser Bereitschaft, das auf sich zu nehmen. Er nimmt auf sich die ganze sozusagen, auch alles Negative, alles Verdächtige, alles Problematische, alles Scharlatanhafte, was die moderne Kunst im öffentlichen Bewusstsein ausmacht, und steht dazu. Ja, das ist ein interessanter Gestus. Was er sagt, ich bin ein solcher, wie sie es immer gedacht haben, und stehe dazu sozusagen. Es ist der Mut, vielleicht wirklich fast religiöser Mut sozusagen, das Negative, oder nicht das Negative sozusagen, der Verdacht, Kategorie des Verdachts zu operieren, dieser Verdacht auf sich selbst zu beziehen und sich zum Gegenstand des Verdachts zu machen. Ja, er hat sozusagen der allgemeine Verdacht, als er in die moderne Kunst gerichtet wurde, auf seine eigene Person konzentriert. Ich weiß nicht, ob Sie das auch sehen, aber ich denke, dass es eine Wendung, die vielleicht seine PR-Strategie von der anderen unterscheidet, weil die anderen mit wenigen Ausnahmen, vielleicht Ausnahmen da nie, in diesem Sinne nicht so konsequent waren. Die waren nicht bereit, sich dem Hohn sozusagen, sich als Clowns darzustellen.
Warum nehmen Sie Warhol aus?
Warhol war irgendwie, er wollte cool bleiben, ja, irgendwie doch, ja. Er war so unbeweglich und irgendwie reduziert und hat sozusagen nur kopiert, hat von sich aus nichts gemacht, hat keine Fragen beantwortet, also hat sich ein bisschen zurückgezogen. Er ist ein bisschen vornehm, ja, ja, auf seine Weise. Er sozusagen, wenn er zum Beispiel Fragen beantwortet der Journalisten, ja, da sagt er immer, ich weiß nicht, was ist Ihre Meinung, ja, und so. Es ist ein bisschen zu vornehm, um diese blöden Fragen zu beantworten, überhaupt zu ihnen Stellung, ja, zu beziehen. Und wenn Beuys gefragt wird, dann antwortet er immer 2 Stunden. Oder zum Beispiel, immer wenn Warhol gefragt wird, was hat er gemacht, ja, er hat gesagt, naja, er hat im Grunde nichts gemacht. Ja, er hat Bilder Books, ja, irgendwie abgebildet, da war aber schon, ja, oder eben Fotos, ja, und so, die auch immer schon da waren. Ja. Also er hat immer eine gewisse doch Distanz intensiviert zwischen dem, was er macht, und der eigentlichen Person, die dahinter steckt. Er wollte immer scheinen, irgendwie besser, klüger, manipulativer, reflektiver, als das, was er tut. Und Beuys setzt sich total dem Urteil aus, ja, zumindest auf der Oberfläche. Ja. Er demonstriert immer, er ist hier und jetzt, er tut das und nichts anderes, er ist mit seinem Image identisch, und er macht selbst den ganzen Dreck, ja, und so, den ganzen Kram. Und er zeichnet und so. Er setzt sich ständig dem Urteil der anderen aus, gleichzeitig aber entzieht sich diesem Urteil, weil das, was er macht, immer sozusagen eine gewisse Selbstironisierung mit einschließt. Ja? Wenn man zum Beispiel sagt, Herr Beuys, ja, Ihre Ansichten über sozialistische Gesellschaft sind irgendwie naiv. Es ist doch eine Kunstaktion, ja. Diese Kunstaktion in politischen Termin zu diskutieren, ist naiv auf der Seite des Kritikers. Wenn man jemand kommt und sagt, Herr Beuys, Ihre Zeichnungen und Ihre Auftritte sind künstlerisch nicht gut, es ist auch wiederum naiv, weil das mit, etwas mit künstlerischen Kriterien bewertet wird, war eigentlich soziale Aktion ist und politische Aktion ist. Also was auch immer, wie auch immer man urteilt, stellt sich schnell heraus, dass es woanders ist. Ja, macht der Politik, ist es eigentlich Kunst. Macht der Kunst, ist es eigentlich Politik. Schreibt er etwas, es ist Teil der Arbeit. Tut er etwas, es ist Illustration zur Schrift und so weiter. Und auf diese Weise baut er so einen Raum, wo er in der Tat auf der einen Seite immer da ist, aber immer, aber wenn man ihn fassen will, gleichzeitig immer draußen. Allerdings macht er nicht so offensichtlich wie, weil er diese Coolness, die amerikanische Coolness hier nicht demonstriert, macht er nicht so offensichtlich wie Andy Warhol. Und bei Andy Warhol denken wir schon, es gibt bei ihm was Authentisches, das ist eben diese Kunst. Bei Beuys, es gibt im Grunde nichts Authentisches, ja? Weil alles ist authentisch und nicht authentisch gleichzeitig. Alles ist sozusagen, es ist Verarschung. Er zeigt das und er sagt gleichzeitig, es ist Verarschung. Und wenn man jetzt sagt, Herr Beuys, was Sie machen, es ist Verarschung. Das trifft nicht. Das trifft nicht die Aktion, weil es ist von Anfang an als Verarschung auch gezeigt. Das heißt, man bestätigt nur das, was Beuys im Grunde von sich aus immer schon intendiert. Er hat eine unglaubliche Fähigkeit, sozusagen etwas uns zu zeigen, was alle Urteile negiert, weil alle Urteile gleich zutreffen und irgendwie vorgesehen sind. Ja, man sozusagen. Und das ist eine Strategie, die nicht jeder Unternehmer wirklich fähig ist. Man, wenn wir zum Beispiel Coca-Cola nehmen, ja, und sagen, Coca-Cola is a real thing. Ja gut, wir kaufen Coca-Cola, trinken es, es ist wirklich real thing. Wenn aber, wenn es kein real thing ist, zum Beispiel wenn die Flasche leer ist, dann können wir immer noch sagen, Coca-Cola is a real thing, ist eine Lüge. Aber wenn zum Beispiel Beuys sagt, das ist das menschliche Kapital in dieser Buchse, und die utopische Zukunft, schauen Sie nur da. Und wir schauen da und es gibt nichts. Ja, Buchse, klar. Oder was auch immer. Dann sind wir auch nicht enttäuscht. Weil von Anfang an ist es klar, dass der menschliche Kapital nicht etwas ist, was man in einen Schachtel hineinlegen kann. Das heißt, es ist dieser Element der Selbstverneinung und der Selbstdekonstruktion, der im Grunde das Werk völlig unangreifbar macht. Und irgendwie, das ist ja ein Unterschied zwischen Beuys'scher Strategie und normalen kommerziellen Strategie. Weil normale kommerzielle Strategie unterwirft sich bis zu einem gewissen Grad einem Urteil. Fast unausweichlich. Obwohl sicherlich heutige PR-Strategie mehr und mehr davon Distanz nimmt und versucht, solche Werbung zu machen, die ja praktisch nichts über die Qualität sagt, nicht über den Preis sagt, nicht über überhaupt Aussehen des Werbens sagt und das völlig vermeiden. Trotzdem wird etwas intensiert, wovon man sich eine Meinung bilden kann. Und wo es verwirrt das uns total? Er verwirrt uns. Er zeigt sich als Scharlatan. Ich denke, das ist eine sehr interessante Strategie. Es ist eben die Strategie, die den allgemeinen Verdacht, den man gegen die heutige Kultur, gegen die heutige Kunst hält, auf eine sehr produktive Weise, indem man diese Verdacht appropriiert, auf sehr produktive Weise ausnutzt, ja, letztendlich. Also es ist eine kommerzielle Strategie, aber es ist eine, denke ich doch, sehr spezifisch. Wenn auch nicht völlig individuell war. Machen wir eine Unterbrechung? Okay, meine Damen und Herren. Wir diskutieren Referat und das, was hier gesagt worden war. Aber ich habe einen Vorschlag zur Diskussion. Und zwar davon ausgehend, was Anne-Karines als Schema vorgeschlagen hat. Ein Thema zu diskutieren, das mir interessant zu sein scheint, im Gesamtzusammenhang des Seminars. Nämlich, was ist ein Star? Das Thema ist interessant, weil ein Star ist eine Figur, die der traditionelle Begriff der Repräsentation weitgehend in Frage stellt. Wir haben bei der traditionellen Figuren der Repräsentation, die wir bis jetzt diskutiert haben, sei es politische Repräsentation, sei es künstlerische Repräsentation, immer von einem Unterschied zwischen einem Raum der Repräsentation, dem fixierten Raum der Repräsentation und sozusagen der profanen zusammenfließende Wirklichkeit außerhalb dieses Raum gesprochen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite gewisse Ordnung in der Repräsentation, gewisse Räume der Repräsentation, auf der anderen Seite diese fließende, unklare Verhältnisse. Und ein Selektionsverfahren, mit dem jeden solchen Raum und jede solche Ordnung ausgestattet ist. Und dieses Selektionsverfahren funktioniert an der Grenze zwischen Repräsentationsräumen der Außenwirklichkeit in der Weise, dass die Zeichen aus der Außenwirklichkeit und Dinge in die Repräsentationsräume gelangen oder von der Repräsentationsräume entfernt werden, als diejenige, die ihren Wert sozusagen geschichtlich verloren haben. Was ein Star ist und warum diese Figur, ein Star, interessant ist in diesem Zusammenhang, ist es, weil wir den Star definieren können als eine Repräsentation ohne Selektionsverfahren. Wir wissen prinzipiell nicht, das definiert der Star ein Star. Wir wissen nicht, warum ein Star zum Star geworden ist. Ja? Das Selektionsprinzip oder Auswahlprinzip, das dahinter steht, ist uns auf eine fundamentale Weise unklar. Und nur wenn dieser Mechanismus fundamental unklar ist, ist ein Star ein Star. Und ein Star funktioniert sozusagen nicht innerhalb der Repräsentationsräume, sondern funktioniert als Repräsentant oder Repräsentationsfigur, aber außerhalb, und zwar strukturell außerhalb der Repräsentationsräume. Ich glaube, das ist das, worauf weitgehend das Referat von Anna-Karina abzielt, dieser Raum abzielt, dieser Raum irgendwie zu thematisieren und zu erschließen für die Diskussion. Denn wenn wir sprechen über PR und sonstige Geschichten, wir tun nichts anderes, als wir versuchen, eine Erklärung dieses fehlenden Selektionsmechanismus zu liefern. Ja? Wir stehen vor einem Rätsel. Warum dieser und nicht jener? Warum Prinzessin Diana und nicht eine andere jeweilige Prinzessin? Ja? Weil es gibt im Grunde viele Prinzessinnen. Und alle Erklärungen, die uns geliefert werden, warum Prinzessin Diana und nicht eine andere Prinzessin, sind grundsätzlich falsch, weil sie davon ausgehen, dass wir die Qualitäten von Prinzessin Diana immer schon kennen. Und dann sagt man, weil sie so ist, zum Beispiel so schön oder so nervös oder hat ein tragisches Schicksal und so weiter, deswegen ist es da. Aber sie wissen, dass sie alles das ist, weil sie ein Star ist. Deswegen ist es gar keine Erklärung, nur die Folge. Das heißt, wir sind mit allen diesen Qualitäten konfrontiert, weil sie ein Star geworden ist. Das ist nicht der Fall bei den normalen Repräsentationsverfahren, ja, wo zunächst einmal bestimmte Mechanismen, bestimmte soziale Hierarchien, bestimmte Selektionsverfahren darüber entscheiden, nach Qualitätskriterien oder Wertkriterien, warum bestimmte Bilder in ein Museum aufgenommen werden, andere nicht, warum bestimmte Politiker gewählt werden und andere nicht und so weiter und so fort. Im Fall von Prinzessin Diana versagen diese Mechanismen, weil es gibt kein Selektionsverfahren, durch das sie erwählt werden und gewählt werden unter anderem Prinzessinnen. Genauso kann man sagen, man weiß nicht, warum Madonna so erfolgreich ist, so ein Star ist. Man traut das nicht zu, aber man sagt das schon inzwischen. Man weiß eigentlich, warum Bin Laden so ein Star ist. Weil im Grunde ist es nicht nachgewiesen, dass er alles organisiert hat. Man denkt, dass er alles organisiert hat, weil er so ein Star ist, ja, letztendlich. Er ist nicht ein Star, weil er das organisiert hat, sondern man schreibt ihm alles das zu, weil es immer schon Star war. Und man hat keinen anderen, ja, sozusagen, dem man das alles zuschreiben kann. Und so geht es weiter und weiter. Nun, wenn man jetzt sich fragt, in welcher Reihe man Beuys überhaupt, meinetwegen Dalí, stellen soll, dann ist man irgendwie gespalten. Auf der einen Seite spricht man über ihn als einen Künstler. Das heißt, man vergleicht ihn mit Leuten wie, ich weiß nicht, Picasso, Braque, Mondrian, ja, neuere Generation, ich weiß nicht, Baselitz, ja, ich weiß nicht, Richter, Polke. Aber irgendwie schon intuitiv, wenn wir uns fragen, Richter oder Beuys, oder Polke oder Beuys, ja, die Frage klingt irgendwie doof. Ja. Und also dann fragen wir uns eher, sagen wir, Beuys oder Madonna. Ja. Und das scheint irgendwie plausibler zu sein. Ja. Auch nicht hundertprozentig, aber trotzdem irgendwie plausibler. Das heißt, er funktioniert in unserer Imagination mehr als Star, als ein Repräsentant des Kunstsystems. Und wie gesagt, ein Star ist eine Figur, die im Grunde nichts anderes tut, als Repräsentationssystem als solche in Frage stellt und dekonstruiert. Es ist eben dieser Supplement, ja, im Sinne, sogar wenn man so ganz dridianisch sprechen will, es ist eben dieses Supplement. Es ist Supplement insofern, dass es hier etwas zu jemand oder etwas zu Repräsentanten wird, was eigentlich nicht in Repräsentationsräumen drin ist, und zwar auf eine solche Art und Weise, dass man fast vermuten muss und de facto vermutet, dass damit diese Repräsentationsräume auch wiederum als solche anerkannt werden, müssen sie als solche zu Stars-Räumen werden. Das heißt, sozusagen, wir haben einen Repräsentationsraum wie etwa durch den Bundestag. Das ist ein klassischer repräsentativer Raum. Und man fragt sich beinahe und fragt sich de facto, wie macht man Deutsche Bundestag sexy? Wie macht man Deutsche Bundestag populär? Wie macht man Marketing und PR für Deutschen Bundestag? Das heißt, man fragt sich, wie kann man Deutschen Bundestag zu einem Star machen? Das ist die Frage, die zum Beispiel mehr und mehr die Museen beschäftigt. Ja, man fragt sich, wie kann man ein Museum zu einem Star machen? Und sagen wir, Guggenheim macht das. Ja, Guggenheim macht sein Museum zum Star. Andere Museen können das nicht. Wir haben hier eine typische für die Repräsentationsstrategie Umkehr. Auf der einen Seite ist der Star ein frei schwebendes zusätzliches Element eines Repräsentationssystems. Auf der anderen Seite, wir stellen in Bezug auf die Repräsentationsräume selbst Ansprüche und stellen die in Relation der Erwartungen, die im Grunde Star-Erwartungen oder vom Star-System produzierte Erwartungen und Ansprüche sind. Ja, man sagt, die Kirche muss man populärer werden. Man muss also mehr Rap-Music zum Beispiel in der Kirche und so weiter. Das heißt, die Kirche muss sich anschließen an ein gewisses Star-System oder als Star auftreten, damit überhaupt die Kirche als Institution bekannt geworden ist. Und da ist der heutige Papst zum Beispiel, ja, so ein typischer Star-Erscheinung. Im Grunde unterscheidet sich nicht so sehr von Arafat oder Bin Laden oder Madonna. Ja, also. Er steht eher in dieser Reihe als in einer anderen. Und so fragt man sich, wie wird etwas oder jemand zum Star? Das ist eine interessante Frage. Eine interessante Frage, die vielleicht, wie gesagt, nur mit dem Hinweis darauf zu beantworten ist, dass man sagt, dass man das konstitutiv nicht weiß. Ja, das ist diese Frage. Ist eine falsche Frage, sondern Star ist eben das oder jemand, der eine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, aus unergründlichen Gründen. Ja. Wobei ja sicherlich, wenn man mit Leuten spricht, die sich damit beschäftigen, auf der praktischen Ebene. Da sagen Sie, das ist die Sache des Marketings und der PR. Das kann man machen, also ein Star kann man machen. Jedes Produkt oder jeden Menschen kann man zum Star machen, wenn man bestimmt Geld hat, Einfluss hat, Möglichkeiten hat, Maschinerie hat zur Verfügung, der Beeinflussung der öffentlichen Meinung. Im Grunde herrscht in den Medien die Verschwörungstheorie als Normative. Ja. Das heißt, man geht davon aus, dass wenn man sich verschworen hat und diese Verschwörung über genug Gelder und Apparatur der Beeinflussung verfügt, kann alles sozusagen jeder und jedes zu dieser zu diesem Status erhoben werden. Ich denke, das ist sozusagen eine sehr, sehr verbreitete Meinung. Und gerade verbreitete Meinung in der Schicht, ja, die sich professionell damit beschäftigt. Auf der anderen Seite gibt es eine völlig entgegengesetzte Meinung, nämlich, dass die Stars eben sich dadurch unterscheiden von den normalen Repräsentanten, dass sie eben keinem Selektionsverfahren unterliegen, sogar nicht Selektionsverfahren der Verschwörung, ja, also inklusive Unterschiede in der Möglichkeit, Geld zu investieren oder sozusagen bestimmte Maschinerie der Beeinflussung in Gang zu setzen, sondern diese Stars haben sozusagen eine unmittelbare Attraktivität, eine unmittelbare Vitalität oder unmittelbare Sexiness, ja, oder unmittelbare Verführungskraft in sich immer schon. Und zwar nicht zu jeder Zeit und nicht für alle, sondern in bestimmten Lagen, in bestimmten historischen Zeiten und so weiter. Wir wissen, dass zu verschiedenen Zeiten populäre Schauspielerinnen völlig unterschiedliche Gesichter haben. Ja, also nicht nur Kleider und so weiter, sondern sie sehen tatsächlich unterschiedlich aus. Das heißt, es gibt sozusagen eine Vorvorstellung, im Grunde das war meine These vorhin. Es gibt sozusagen eine Vorahnung im Publikum, was ein Künstler sein soll. Es gibt sozusagen eine vage Vermutung, diese Charlatanerie und so weiter. Und jemand, der das sozusagen, das so ist, ja, sogar nicht manipulativ, aber einfach so ist, so sie gibt, ja, um in dieser, sozusagen diese Bilder verkörpert und diese unbewusste Eros oder unbewusste Verdacht auf sich zieht, sei es manipulativ, sei es nicht manipulativ, es ist egal, der sozusagen gewinnt und wird zum Star. Also das war auch über Beuys gesagt. Ja. Und so gibt es, denke ich, diese zwei sehr unterschiedliche Erklärungen. Eine Erklärung ist sozusagen essentialistische, sagen wir so. Ja. Nehmen in seine Essenz muss da ursprünglich so beschaffen sein, in einer oder anderen Weise, dass es zu Star wird. Ja? Das ist sozusagen platonische Theorie. Ja, Stars muss so sein, ja, an sich, damit sie auch erscheinen oder scheinen können. Ja? Eine andere Theorie ist sozusagen antiplatonistische, ja, so konstruktivistisch, pragmatistisch, ja? Dass die Stars gemacht werden, dass das Material und die Essenz sind irrelevant. Relevant sind nur sozusagen operative Maßnahmen, die ja im Rahmen einer gewissen Maschinerie getroffen werden. Es ist interessant, dass in der Frage nach den Stars und wir plötzlich konfrontiert werden in jedem Zeitungsartikel mit der Opposition platonisch-antiplatonisch. Ja. Im Grunde, es gibt nur zwei Theorien von Stars. Es ist ein von Platon oder eine antiplatonische. Und beide kann man leicht erkennen daran, dass wie argumentiert wird. Zum Beispiel in einem Text wird geschrieben, also Madonna, sogar als sie ein Jahr oder zwei Jahre alt war, hat sie schon allgemeine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ja, so. Und andere sagen, wo auch immer sie erscheint, niemand nimmt sie wahr. Ja, sie verliert sich überall, nur wenn sie so inszeniert wird durch bestimmte Manager und so weiter, dann sieht sie toll aus und die ganze Show ist interessant und bringt sie ins Zentrum. Ansonsten kann man sie gar nicht bemerken. Das war der Eindruck eines meiner Bekannten, der bei einer Party mit Madonna war und hat sie überhaupt nicht wahrgenommen. Und er kannte auch nicht ihr Gesicht und so, war nicht so besonders fernsehfreudig. Aber als sie gesagt hat, ja, das ist so ein Star, ja, Madonna, da hat gesagt, na gut, ja, ein Star ist, da muss der Eindruck machen, auch wenn man sozusagen nicht weiß, dass ein Star ist. Ja. Aber das war nicht der Fall. Also, kann man so oder so sehen. Und noch interessanter ist, dass der ganze Platonismus hier, nicht wahr? Genauso wie Einzelplatonismus, ist ja entstanden durch die Analyse des Stars, also der Sterne. Aber jetzt. Das heißt, aber ja, das ist eine Theorie der Sterne. Also man kann sagen, dass wir nach wie vor, wie schon oft bemerkt wurde, in einem Platonismus leben, auch mit gewissen Revolten gegen diese platonische Weltauffassung. Und zwar in Bezug auf das gleiche Phänomen, ja, das hier unterschiedlich auftritt, in der Phänomen der Sterne, ja, des Stars. Und so denke ich, das wäre interessant, die Problematik des Stars zur Untersuchung. Ich muss ja gleich gestehen, dass ich ein spezielles Seminar, also spezielle Sitzung darüber machen will, und zwar unter dem Missbrauch einer sehr populär gewordenen Theorie, nämlich von Laclau über die direkten Demokratie. Wobei mir diese Theorie einfach die Theorie des Stars zu sein scheint. Der kommt ja auch nicht zufällig aus Argentinien und aus dem Evita-Mythos. Er war auch ein Peronist ursprünglich und hat Evita auch geliebt, sozusagen verehrt. Und ich denke, dass das ein interessanter Ansatz ist, gerade um das Stars-System auf intelligente Weise zu erklären. Aber davon abgesehen, es ist nur eine Theorie unter vielen anderen. Also mich würde interessieren, Ihre Vermutungen zu diesem Thema, weil ich denke, dass die Frage nach dem Star und nach der Wiedergeburt des Platonismus, ja, in der Form der Star-Verehrung, ja, und Star-Essentialismus, das im Grunde sozusagen die herrschende Ideologie unserer Zeit ist, gemeinsam mit sozusagen Versuchen einer einzig-essentialistischen Revolte, wie zum Beispiel dieses Buch hier etwa von. In diesem Sinne, also, dass diese Revolte eigentlich nie richtig funktioniert, bis sie auch in der Artikel nicht funktioniert hat, zeigt dieses sehr populäre Buch, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, das Buch ist sehr schlecht und deswegen nicht zu empfehlen, 3990 von Frédéric Beigbeder. Das ist ein absoluter Renner in Frankreich. Es geht um einen Mann, der die PR-Branche entlarvt. Ja, entlarvt. Er hat lange Zeit dort gearbeitet, viele Jahre lang, war extrem erfolgreich. Das ist eine reale Geschichte, der alte Aspekt ist. War extrem erfolgreich, einer der erfolgreichsten PR-Leute und Werbeleute in Frankreich. Und hatte dann einen Konflikt mit der Firma, der ein Produkt werben sollte. Das war Danone. Und er beschreibt, heißt glaube ich Madonna im Roman, Danone. Er beschreibt in schwarzen Farben, also diese ganze Geschichte und diese ganze Situation. Er war so ein riesiger Skandal, er wurde gefeuert. Dann Uelbeck sozusagen, also ein alter Freund, also Jugendfreund, hat für ihn das alles organisiert. Hat das publiziert, hat PR organisiert, jetzt als Schriftsteller, hat über ihn geschrieben, das ist so wirklich sozusagen so eine große Kampagne gemacht in Frankreich, und da ist das so erfolgreich. Was interessant ist, wenn man dieses Buch liest, da wird sozusagen entlarvt und entlarvt und entlarvt und entlarvt, wie für die Produkte geworben, wie Stars gemacht werden, wie die Produkte zu Stars gemacht werden, wie die Maschinerie funktioniert und so. wird alles geschwärzt, alles ironisiert und so weiter. Und dann irgendwo am Ende, wo der Autor schon sozusagen rausgeschmissen und so weiter, er sich selbst die Frage stellt, warum aber war er so erfolgreich und als Star und so weiter. Und die Antwort ist, weil er von Anfang an so toll ist. Und das zeigt das aus einer gewissen Ebene, zumindest Selbstabschätzung, ja, man diesem Platonismus nicht entgeht. Ja. Irgendwann, irgendetwas scheint wirklich toll zu sein. Ja, was ist denn das? Auch wenn man zum Beispiel sagt, ja, das ist alles Lüge und so. Aber warum hat es funktioniert? So was er toll war. Da war dieser Film ja über diese Werbemenschen, wie hieß das mit Bush, Irakkrieg, Waving the Dog, glaube ich. Ja, wo diese Werbekampagne für den Krieg sozusagen auch entlarvt wurde. Aber im Endeffekt sieht dieser Filmemacher, das alles organisiert, als genialer Filmemacher, ja, der an sich genial ist und im Grunde noch dazu eine völlig selbstlose Erscheinung. Ja. Er stirbt sozusagen an seinem eigenen Erfolg und will nichts anderes als selbst zu erleben, wie toll er ist und ist bereit, seinen Erfolg und sein Leben dafür zu opfern. Also ist absolut so platonisch, so kratisch, christliche Figur. Das heißt, wenn, je weiter man entlarvt und je entschiedener man in diese sozusagen geht, in diese Richtung der Skepsis und Verschwörungsteilen, desto mehr riskiert man irgendwie am Ende, durch zu sagen, ach, das ist so toll, ja, auch wenn es negativ ist und so weiter. Aber warum wirkt das letztendlich? Es gibt keine andere Erklärung. Und so ist der, letztendlich schaut man diese Voice an, ja, und sagt, warum ist das ein Star geworden? Letztendlich muss man sagen, dass es so toll war. Ja, und irgendwie, das ist es halt. Ich denke, das ist eine interessante tief platonische Einwand. Das Star-System ist ein platonischer Einwand gegen vieles, was wir heute denken. Ja, schauen Sie, überall ist Dekonstruktion und das und jenes, ja. Aber wenn man mit Leuten spricht, die zum Beispiel Derridianer sind, und ich kenne viele, die in Derrida tatsächlich verliebt sind, also Schüler, die ihn vergöttern, also wirklich schlicht und einfach vergöttern. Und es geht um die Dekonstruktion und das und jenes Jahr und alles wird in Zweifel gezogen und Zweifel selbst wird in Zweifel gezogen und unsere Fähigkeit, Zweifel selbst und Zweifel zu zählen, auch in Zweifel gezogen sind. Aber am Ende, wenn man sie fragt, warum sie so Derrida lieben, dann sagen, ach, weil es so liebenswürdig und so toll ist, ja, man muss ihn lieben, wenn man ihn sieht. Also. Und, da, und so wie ein Underridianisches klingt, ja, kommt man plötzlich zu einer Form des platonischen Essentialismus, ja, in dem wirklich sozusagen bestimmte Gottheiten, ja, so Bodhisattvas, ja, sind eher sozusagen Bodhisattvas als Buddhas, ja, das heißt diejenigen, die einmal etwas gesehen haben, ja, die eben sagen, ja, Tod gesehen haben, Licht gesehen haben, absolute Skepsis gesehen haben und so weiter und so fort, zu uns kommen und uns belehren, ja, uns erklären. Das ist schon ein gewisser, ja, Abstieg, ja, für sie. Aber warum hört man auf sie? Man hört auf sie, weil sie scheinen, ja, weil sie sozusagen weil irgendwo in ihren Augen entweder eine besondere Skepsis oder eine besondere Begeisterung sozusagen scheint. In diese Stars. Ja, das ist dieses Durchscheinen, das ja völlig irrational letztendlich bleibt. Und gerade die, die am radikalsten kritisch sind und so weiter und so fort, letztendlich nur deswegen wirken, weil man sie irgendwie toll findet. Ja, oder?
Sie haben am Anfang irgendwie unterschieden zwischen eben den Stars und eben in anderen Repräsentationsräumen, eben zum Beispiel Parlament und so weiter, eine Unterscheidung. Es ist eigentlich nicht so einleuchtend, wieso man die Unterscheidung überhaupt treffen kann, weil man kann natürlich sagen, ja, er ist dann gewählt worden und hat diese ganzen Sachen sozusagen erfüllt, aber wieso ist dieselbe Frage eigentlich, wieso er sozusagen ein Star geworden ist?
Ah, nee, das denke ich nicht. Ich denke, dass die Repräsentationsräume sind nicht per se sexy. Ja? Das heißt, sie repräsentieren die Abwesenden gut. Ja, das heißt, sagen wir, wir haben ein Parlament. Dieses Parlament repräsentiert den Willen des Volkes. Gut. Wir haben ein gewisses System der Regeln, wie man die Menschen auswählt, und dieses Parlament zusammensetzt, so dass dieses Parlament den Willen des Volkes widerspiegelt. Ja, wir haben die Kriterien dafür. Das bedeutet aber nicht, dass diese Menschen selbst in sich selbst den Willen des Volkes irgendwie verkörpern. Denn der Wille des Volkes ist von ihren Repräsentanten unterschieden. Der Wille des Volkes ist nicht in diesen Menschen da, ist auch nicht in diesen Räumen da. Genauso wie zum Beispiel, wir haben eine christliche Ikone. Ja, christliche Ikone ist zwar, zeigt sozusagen das Bild Gottes, ist aber nicht Gott. Ja, wenn sie als Gott wäre, wäre es eine heidnische Statue, ja, die die Gottheit in sich selbst enthält. Und ich denke, das ist dieser Unterschied zwischen die Idee der Präsentation, die eine Idee des Abwesenden oder sozusagen eine Form der Abwesenheit darstellt, so dass das, was repräsentiert ist, ist ja abwesend. Das heißt, der Wille Volkes ist repräsentiert, aber die Tatsache, dass repräsentiert wird, ist schon ein Beweis dafür, dass der Wille Volkes abwesend ist gleichzeitig. Nur der Star funktioniert anders. Was repräsentiert Madonna? Madonna repräsentiert das Madonnenhafte an sich. Ja? Und das Madonnenhafte an sich ist das, was Madonna enthält. Ja, das heißt, sie funktioniert nicht als Zeichen von irgendetwas. Das ist der Unterschied zwischen Star-System und Repräsentationssystem. Madonna ist nicht ein Zeichen des Madonnenhaften, sondern das Madonna ist Zeichen des Madonnenhaften und Madonna gleichzeitig. Sie verkörpert eine Synthese zwischen Mensch und Gott oder eine Synthese zwischen Signifikat und Signifikant. Ja, sie ist Signifikant ihrer selbst. Sie steht nicht da, sie ist einfach da.
Und damit wären wir wieder bei dieser urtheologischen Figur der Realpräsenz, wie letzte Woche. Das heißt, ja, also, da schließt sich der Kreis wieder. Das heißt, also wir erreichen da eine Figur, die eine christologisch-trinitarische Diskussion ist vor, so 3., 4. Jahrhundert, das erste Mal theoretisch, medientheoretisch, antiliteram sozusagen exponiert wurde.
Aber was für?
Nee, aber also, weil ich hätte jetzt zum Beispiel, also gerade Madonna ist doch ein gutes Beispiel, zu zeigen, dass sie eben nicht Madonna ist.
Warum?
Weil Madonna immer jemand anderes ist. Also man kann ja die gesamte Karriere von Madonna verfolgen und sie ist jede Saison eine völlig andere Person. Und wenn man sie alle abzieht, bleibt nichts übrig.
Ja, ja. Das ist ja ganz klar. Aber das, das ist eben das, was der wahre Star ausmacht. Ja? Genauso wie Boris. Ja? Weil wenn Madonna eine bestimmte Rolle hätte, ja, dann könnte man sagen, das ist eine Rolle und die ist mit dieser Rolle identisch. Ja? Bei Madonna ist ja wie die klassische Gottheit, sie übersteigt alle ihre Rolle und ist mit ihnen gleichzeitig identisch. Ja? Die ist sozusagen, die erscheint in verschiedenen Rollen. Die Frage ist aber, was erscheint in diesen Rollen? Und das ist interessant, dass das, was erscheint in diesen Rollen, ist Madonna. Ja? Im Unterschied zu, sagen wir, wir können nicht sagen, das ist Musik. Wir können nicht sagen, das ist Video. Wir können nicht sagen, das oder jenes. Ja? Wenn wir zum Beispiel ins Museum gehen, ja? Was erscheint dort? Malerei, Kunst, Skulptur, Video. Ja? In dieser Situation ist der einzelne Künstler Repräsentant einer gewissen Gattung oder Repräsentant eines gewissen Mediums, wir haben darüber gesprochen. Das heißt, er verkörpert Kunst in sich, er ist Künstler, in dieser Funktion repräsentiert Kunst, aber er ist nicht Kunst. Ja? Kunst ist etwas, was nur vorübergehend diese Gestalt nimmt. Aber das, was früher war, ist Kunst, was später kommt, ist Kunst, das alles insgesamt ist Kunst und dass das nicht ist, ist auch Kunst und so weiter. Das ist genauso wie mit demokratischem Volkswillen. Ja? Dieser Volkswille ist ja irgendwo da und gleichzeitig nicht da. Er wird mal so repräsentiert, mal so. Das kann man über Madonna allerdings nicht sagen. Man kann über Madonna nicht sagen, dass die Madonna etwas anderes repräsentiert als Madonna. Sie repräsentiert nicht einmal so etwas wie Popmusik, ja, nicht einmal wie ich weiß nicht, Massenkultur. Ja? Weil das, was Massenkultur und Popmusik ist, ist nur ein Verlegenheitsbegriff. Ja? Weil wir sagen, das sind die Räume der Repräsentation und das ist das und jenes. Ja? Und was ist Massenkultur? Und Massenkultur ist alles da draus. Es ist alles das, wovon wir eigentlich nicht wissen, was das eigentlich sein sollte. Ja? Das ist so ein Sammelbegriff. Wenn man auch wiederum platonisch sprechen will, das ist so eine Erinnerung an, glaube ich, wir haben das diskutiert, an Parmenides Dialog, wo Plato schon damals das gesehen hat, wo Sokrates gefragt wird nach dem Müllbegriff. Ja? Und Idee des Mülls. Gibt es so etwas wie eine Idee des Mülls? Und sieht sofort ein, dass eine ganze Theorie in Frage gestellt wird, weil allgemeine Idee des Mülls gibt es ja nicht, die Elemente sind so unterschiedlich. Wenn man aber jedem Element eine Idee zuschreibt, dann wird ein Ideenmüll daraus, ja? Weil dann jedem kleinen Stück bekommt seine eigene Idee und statt eine Idee des Mülls bekommen wir eine Ideenmüll. Ja? Das geht auch nicht. Und dann sagt er, naja, das ist so eine schwierige Frage. Und dann Parmenides sagt, du bist noch zu jung, um diese Frage sozusagen systematisch nachzugehen. Nur mit der Massenkultur ist es genauso. Die Massenkultur ist eine Form von Müll. Was auf der einen Seite sozusagen abschätzend oder abwertend klingt, auf der anderen Seite eine schöne Nebendimension hat, nämlich es gibt dafür keinen Begriff. Und es gibt dafür kein Repräsentationssystem dementsprechend. Und es gibt dafür auch kein Selektionssystem dementsprechend. Das heißt, wenn man als Maler malt, man repräsentiert Malerei. Wenn man als Madonna singt, man repräsentiert Madonna. Weil es keinen Begriff gibt von der Massenkultur. Außer, dass man nachträglich so etwas organisiert wie Archiv, ich weiß nicht, die Videoclips, eine gewisse Zeit, und Madonna unter diesem Archiv subsumiert, ein System der Repräsentation schafft und sagt, was Madonna repräsentiert, ist eine Ästhetik des Videoclips. So. Und dann alle anderen, die sich sozusagen weiter Videoclip machen, schreiben in diese Ästhetik ein. Das ist möglich. Damit wird der Star-Status in Frage gestellt und so weiter und so fort. Nachträglich revidiert, nachträglich domestiziert, vereinnahmt und so weiter und so fort. Allerdings kann man erwarten, dass gleichzeitig in diesem mühlhaften Massenbereich wiederum Stars erscheinen. Ja? Das heißt, es geht mir nicht darum, wie historischer Status von Madonna aussehen wird. Ja? Es wird genauso aussehen wie von jedem anderen. Es geht mir darum, dass wir jenseits der etablierten Räume der Repräsentation, wo sozusagen die Signifikanten in der klassischen Weise funktionieren, als Zeichen der Abwesenheit des Signifikanten, gleichzeitig ein Phänomen haben, von dem wir sagen können, hier wird die Sache selbst als solche repräsentiert, durch sich selbst. Und das ist im Grunde ein Star. Ja, das Star ist etwas, was von sich aus scheint. Ja, enthält das Licht in sich selbst. Auch wenn wir wissen, dass es nicht immer der Fall ist, ja, und dass viele nachträglich können wir feststellen, dass viele Sterne das Licht nur reflektieren, aber nicht ausstrahlen. Trotzdem, Sternbegriff ist wesentlich bestimmt von dieser Idee des Selbstscheinens, des Selbst, und was nichts anderes ist als Identität zwischen Erscheinung und Wesen. Ja, oder zwischen Phänomen und Begriff, ja, und so weiter. Eben Real Presence, wenn man will.
Und wie steht es mit der Figur, mit der Operation des Verdachts in diesem Raum gegenüber? Ich meine, also wenn das als Kategorie jetzt wieder...
Ja, also das habe ich versucht zu zeigen, dass der Verdacht ist nichts anderes als diese Sonne sozusagen. Das heißt, wir vermuten, dass das, was wir medial betrachten, sozusagen eine Quelle hinter dem der Zeichen, von dieser Quelle eigentlich ihre Kraft bekommt. Und dann der Star ist derjenige, der sozusagen sich als diese Quelle ausgibt, ja, und als diese Quelle fungiert. Ja, das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, alle modernen Künstler sind Schwindler, Clowns und so weiter und so fort, die den Menschen nur sozusagen in die Irre führen, dann bedeutet das sicherlich, dass diese Clown zu sein, in die Irre führen zu sein und so weiter, obwohl es negativ klingt, eigentlich gut ist. Ja. Weil wir lieben das, was uns manipuliert. Ja. Wenn also Boris sich in dieser Position stellt und sagt, ich bin derjenige, der sie manipuliert, in die Irre führt, gespaltene Botschaften schickt und sie sozusagen, ich bin eigentlicher Gegenstand ihres Verdachts, dann wird er dadurch zum Star. Ja? Er wird derjenige, von dem wir vermuten, dass er sozusagen diese Quelle in sich aufgenommen hat oder mit dieser Quelle identisch ist. Und wenn es ein bisschen weitergeht, dann können wir immer dann weiter sagen, ach, jetzt haben wir verstanden, dass das funktioniert. Wir haben sozusagen die Verfahren analysiert. Wir wissen, wie der PR funktioniert, wir wissen, wie die Schemmel funktionieren, wir wissen, wie die ganze Ökonomie funktioniert. Und wir können einen weiteren Schritt machen. Und Beuys als eine Figur unter anderem beschreiben. Tun wir das, ist es legitim und richtig, zeigt aber auch eine historische Distanz. Das heißt, zeigt die Tatsache, dass er ein Star war, aber nicht mehr Star ist. Es ist interessant eben, sich zu fragen, was passiert, wenn jemand Star ist, also hier und jetzt, in diesem Star-Status wahrgenommen wird. Also von dem man unmittelbar jetzt glaubt, in ihm liegt der Rätsel der Welt. Ja, das ist, wie wir sagen, momentan.